SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. SR3.
Vor 80 Jahren ging der Zweite Weltkrieg zu Ende. Vor 90 Jahren wurde im Saarland entschieden, dass wir wieder Teil von Hitler-Deutschland sein wollen. Das war im März 1935 die sogenannte Saar-Abstimmung. Die Menschen haben Weichen für eine schwierige Zukunft damals gestellt. Dabei gab es eine Alternative zu Frankreich, weiterhin vom Völkerbund verwaltet, oder eben zu Deutschland und damit zu Hitler. Warum das Votum damals für Nazi-Deutschland ausfiel und welche Schicksale Menschen in der Region dadurch hatten, darüber berichtet Jimmy Boot in seinem Land und Leute 1935, als die Saar zu Hitler ging.
Haltet die Saar, Genossen! Genossen, haltet die Saar!
Nur der eine Gedanke beseelte mich, dass ich meine Wahlpflicht hier in meiner alten Heimat Genüge leisten kann.
Von dem Tag an war mein Vater praktisch für uns verschwunden. Von dem Tag an lebte er illegal.
Da seid ihr, meine Deutschen von der Saar, die Repräsentanten des deutschen Volkes und des deutschen Reiches.
Wir Arbeiter saßen da, vergaßen ihr Bier zu trinken. Die Frauen waren.
Muss ein anderes Deutschland sein.
Meine Eltern waren im Grunde genommen bis zum 30. Januar 1933 der Meinung, das Saargebiet gehört zu Deutschland.
Horst Bernhard kommt 1932 in Saarbrücken zur Welt. Der Vater arbeitet in einem Textilunternehmen. Es sind politisch unruhige Zeiten, im Deutschen Reich wie an der Saar. Die Saarbevölkerung ist seit gut einem Jahrzehnt von Deutschland abgetrennt und will zurück, über alle Parteigrenzen hinweg.
Aber als am 30. Januar 1933 die Macht in Berlin den Nazis übergeben worden ist, hat sich das für meine Eltern natürlich grundlegend geändert, weil meine Eltern zunächst einmal von Hause aus Nazi-Gegner waren. Und hinzu kam noch eins, mein Vater stammte aus einer jüdischen Familie und war natürlich eine der Zielrichtungen oder der Attacken der Nazis in der Folgezeit. Und das waren natürlich Gründe, die meine Eltern dazu bewegt haben, ihre Meinung zu ändern. Mein Vater war damals engagiert in der sozialistischen Arbeiterjugend, einer Jugendbewegung, die der SPD nahestand. Und als solcher hat er sich dann sehr stark auch in der Öffentlichkeit engagiert für den Status quo, in der Hoffnung, dass, wenn der Status quo gewinnen würde, zu einem späteren Zeitpunkt, wenn die Nazis nicht mehr da wären, eine neue Abstimmung stattfinden könnte, die dann zu einem Anschluss an das Deutsche Reich führen würde.
Annemarie Bartel hat den Abstimmungskampf nicht selbst miterlebt. Ihr Großvater Stefan Blau gab ihr aber seine Geschichte mit auf den Weg.
Mein Großvater, der Stefan Blau, war in Fürstenhause ein Geschäftsmann gewesen mit einem Friseursalon und war also ein absoluter Gegner gegen diese Nazizeit, gegen Hitler. Er hat also ganz früh erkannt und er hat wortwörtlich die so gesagt, der ist ein Verbrecher.
Das gesamte politische Leben im Saargebiet dreht sich von 1933 bis 1935 nur um die eine Frage: zu Deutschland oder nicht? Die Nationalsozialisten spielen im Saargebiet nur eine untergeordnete Rolle, erreichen in Wahlen nicht einmal 7%. Die stärkste politische Kraft an der Saar ist das katholische Zentrum, gefolgt von den Kommunisten. Die pro-deutschen Kräfte schließen sich in der Deutschen Front zusammen, erklärt Gabriele Clemens, Historikerin an der Universität des Saarlandes.
Man hat sich ja selbst gleichgeschaltet. Das heißt, alle bis auf die Kommunisten und die Sozialdemokraten haben ja ihre eigenen Parteien sozusagen hinten angestellt und sich zusammengeschlossen, um für die Wiederangliederung ans Reich gemeinsam zu kämpfen. Also in der Weimarer Republik war es ja so, dass bald nach der Machtübergabe an Hitler die Parteien ja sozusagen nicht mehr agieren durften. Und hier an der Saar haben die sich selber aus dem Geschehen rausgenommen und ihre Parteipolitik hinten angestellt, um gemeinsam für das große Ziel zu kämpfen, für die Wiedervereinigung.
Fast alle setzen sich zunächst für den Beitritt zum Deutschen Reich ein. Sogar die Kommunisten an der Saar wollen 1933 noch die Rückgliederung, obwohl die KPD im Reich bereits verboten ist. Erst 1934 schließen sich Kommunisten und Sozialdemokraten, bis dahin erbitterte Feinde, zusammen. Gemeinsam mit einigen katholischen Kräften bilden sie eine Einheitsfront gegen Hitler, Bertolt Brecht schreibt für sie ein Lied. Hans Eisler komponiert die Melodie.
Von der Maas bis an die Memel, da läuft ein Stacheldraht. Dahinter kämpft und blutet jetzt das Proletariat. Haltet die Saar, Genossen, Genossen, haltet die Saar. Dann werden das Blatt wir wenden ab 13. Januar. Dann werden das Blatt.
Und das ist lebenswichtig für Verfolgte. Oppositionelle, Journalisten, Schriftsteller, Juden. Wer Deutschland verlassen kann, tut das auch in Richtung der Saar. Unter den Emigranten ist die junge Kommunistin Lore Wolf. Sie beteiligt sich in Frankfurt am Main am Widerstand gegen Hitler. Als ihre Zelle verraten wird, entgeht sie nur knapp der Verhaftung. Die Rote Hilfe schickt sie ins Saargebiet. In den 80er Jahren kehrt sie noch einmal nach Saarbrücken zurück und erinnert sich im saarländischen Rundfunk an ihre Flucht.
Ich bin, nachdem ich erfahren habe, dass fast alle verhaftet worden sind, ich glaube, eine war noch nicht verhaftet, nochmal zu meinen Eltern, denn ich konnte ja nicht einfach von der Bildfläche verschwinden, hätte aber auch nicht mehr zu meinen Eltern gedurft, weil ich ja nicht gewusst habe, ob da nicht schon was los ist. Aber ich konnte nicht ohne Abschied gehen. Und der Abschied war einfach furchtbar. Mein Kind, das war damals 9 Jahre, das hat sich vor die Tür gestellt. Und mit den Ärmchen, und hat immer nur geweint, ich sehe meine Mama nicht mehr, ich sehe meine Mama nicht mehr. Nach diesem Herzzerreißen. Abschied. Und mit der furchtbaren Angst im Nacken, ich sehe sie niemals wieder, bin ich nur im Zug und fahre. Und auf den ganzen Weg, die Angst, werde ich durchkommen.
Haltet die Saar!
Lore Wolf gelingt die Flucht.
Haltet die Saar!
Kurz nach ihrer Ankunft findet die größte Kundgebung der Gegner Hitlers an der Saar statt. Am 26. August 1934 in Sulzbach demonstrieren etwa 60.000 bis 70.000 Menschen gegen die Nationalsozialisten.
Da werden sie sich rennen, an der Saar die Köpfe ein. Das Deutschland, das wir wollen, muss ein anderes Deutschland sein.
Es ist der größte Aufmarsch gegen Hitler auf deutschem Boden nach 1933. Einer der Wortführer ist der Vorsitzende der Sozialdemokraten an der Saar, Max Braun. Ein Auszug aus einer Abschrift seiner Rede.
Um unserer Saarheimat, unseres Saarvolkes willen, müssen wir am 13. Januar durch unsere Abstimmung dafür sorgen, dass weder hitlerischer Terror noch hitlerische Katastrophenpolitik über unsere Saar kommt. Um unseres deutschen Vaterlandes willen müssen wir Hitler eine innen- und außenpolitische Niederlage bereiten und dadurch unser Vaterland umso eher von der unwürdigen Nazi-Despotie befreien helfen. Um Europa willen darf dieses Sprungbrett nach Elsass-Lothringen nicht in die Hand der neuen Kriegs- und Brandstifter Europas gelangen. Aus diesen Gründen stimmen wir am 13. Januar gegen Hitler, gegen den Anschluss an das Deutsche Reich, für eine freie deutsche Saar.
Doch die Status-Quo-Anhänger formieren sich zu spät. Auch haben sie keine gemeinsame Vision von einer freien Saar. Einen wirklichen Plan, wie es im Status-Quo weitergehen könnte, gibt es nicht. Die Fremdverwaltung durch den Völkerbund ist auf Dauer nicht erstrebenswert. Die Kampagne der Deutschen Front hat es einfacher. Sie setzt stark auf emotionale Motive. Deutsche Mutter, heim zu dir, ist eine wichtige Parole. Es wird mit harten Bandagen ausgefochten. Stefan Blau ist Friseurmeister in Fürstenhausen. Sein Geschäft wird Ziel einer Attacke, wie seine Enkelin erzählt.
Der folgende Nacht nach der Wahl hatte man sein Geschäft mit Gülle besudelt. Er hat also die Schaufenster und auch an seinem Schild stand Vaterlandsverräter. Und er wusste auch, wer das gemacht hatte und hat die dann auch angezeigt. Aber da ist es ja nicht zum Erfolg gekommen, weil dieses Hitler-Regime ja doch mächtiger war.
Stefan Blau boykottiert die Abstimmung. Der Angriff auf seinen Friseursalon ist kein Einzelfall. Die wenigen Status-Quo-Anhänger werden ausgegrenzt und angegriffen. Auch die katholische Kirche stellt sich hinter Hitler. Besonders der Trierer Bischof Franz Rudolf Bornewasser kämpft entschieden für die Rückgliederung. Kaum ein Pfarrer widersetzt sich ihm. Einer der Mutigen ist der Ordensmann Hugolinus Dörr von den Steyler Missionaren. Er zeigt sich mit Kommunisten und Sozialdemokraten und spricht in Soutane auf Kundgebungen gegen Hitler. Auszüge aus einem Manuskript seiner Reden.
Seitdem ich in die Freiheitsfront der Antifaschisten des Saargebiets eingetreten bin, habe ich keine Lorbeeren, sondern nur Hass und Verfolgung geerntet. An die Spitze meiner Ausführungen will ich das Wort stellen, tene quod habes, halte fest, was du hast. Es geht nicht um die Frage, ob ihr euch für Deutschland oder für Frankreich entscheiden sollt. Nein, ihr habt zu entscheiden über die christliche Kultur und den Frieden von Europa. Die sichert ihr nur, wenn ihr euch entscheidet für den Status quo.
Das ist nicht aus der Luft gegriffen. Die Anzeichen dafür sind bekannt. 1933 werden im Deutschen Reich die ersten Konzentrationslager errichtet. Kommunisten, Sozialdemokraten und andere Oppositionelle werden darin interniert. Im Winter 1934-35 rückt der Schicksalstag näher. Am 13. Januar 1935 soll sich entscheiden, was die Menschen an der Saar wollen. Die Saarabstimmung ist von großer Bedeutung für Hitler und die Nationalsozialisten. Für sie geht es darum, einen ersten innen- und außenpolitischen Sieg zu feiern, zu zeigen, dass die Deutschen auch außerhalb des Reiches zu Hitler stehen und darum, einen Teil des verhassten Versailler Vertrages zu korrigieren. Abstimmungsberechtigt sind alle Deutschen, die an einem Stichtag 1920 im Saargebiet ansässig waren. Auch wer in der Zwischenzeit das Saargebiet verlassen hat, gehört dazu. In den Tagen vor der Abstimmung reisen viele, gefördert durch die Reichsregierung, an. Prominentester Exil-Saar-Einwohner ist der ehemalige Reichskanzler und Vizekanzler Franz von Papen, der nun Saarbeauftragter der Reichsregierung ist. Die weiteste Anreise hat eine Saarländerin aus Shanghai. Über sie berichtet damals das deutsche Radio.
Achtung, Achtung, Saarbrücken. Frau Mondenach, erzählen Sie mal kurz Ihre Erlebnisse auf dieser langen Reise, Ihre Abfahrt.
Also gut, ich bin vor einer Stunde hier in Saarbrücken angekommen und bin bereits im Wahlbüro gewesen, habe meine Wahl erledigt. Das war mir natürlich das Erste und Wichtigste. Vor allen Dingen möchte ich aber nun auch allen danken, die mir geholfen haben, bis hierher durchzudringen. Nachdem ich 14 Tage über Sibirien im russischen Zug gefahren bin und mit den verschiedenen Anschlüssen durch Polen und so weiter, wo ich auch 2 Tage Aufenthalt hatte durch Schneesturm. Und zwar mitten in Sibirien blieben wir stecken. Es mussten Räder ausgetauscht werden und so weiter. Kurz und gut. Die Reise war nicht ganz glatt und meine Nerven kamen in immer größere Spannung, je mehr die Verspätung anschwoll, die wir hatten unterwegs. Und nur der eine Gedanke beseelte mich, ob ich es wohl noch erreiche, dass ich meiner Wahlpflicht hier in meiner alten Heimat Genüge leisten kann.
Die Deutsche Front stellt Autos und Chauffeure zur Verfügung, um ältere oder kranke Abstimmungsberechtigte in die Lokale zu bringen. Rund um die Wahllokale ist jegliche Beeinflussung verboten. Erstes Gebot, Maul halten, ist überall zu lesen. Internationale Truppen überwachen den ordnungsgemäßen Ablauf. Nach der Abstimmung werden die Urnen verschlossen und nach Saarbrücken zur zentralen Auszählung gebracht. Die Emigrantin Lore Wolf erinnert sich.
Das war ein Tag, der unsere ganze Nervenkraft erforderte. Wir waren in einer Arbeiterwirtschaft, Roos hieß sie, zusammengekommen. Da waren noch mehrmals Städte Bürger und haben diese Ergebnisse erwartet. Im Anfang waren gute Zahlen noch für den Status quo, aber dann später hagelte es Zahlen über Zahlen für den Anschluss. Die Arbeiter saßen da, vergaßen ihr Bier zu trinken. Die Frauen weinten. Es war eine ganz furchtbare Stimmung. Ich war auch, ich möchte sagen, fast verzweifelt über dieses Ergebnis und habe unseren Kameraden Conny zugerufen, als ich sah, welche Stimmung das war. Conny auf den Tisch. Der Conny ist dann auf den Tisch und hat eine kurze Ansprache gehalten und hat gesagt, und Hitler bekommt nicht die Saar.
Er bekommt sie aber doch. 90% der Menschen an der Saar entscheiden sich für Deutschland und damit für Hitler. Der Reichskanzler dankt der Saarbevölkerung in einer Radioansprache.
So spreche ich euch den, als des deutschen Volkes Führer und des Reichskanzler, im Namen aller Deutschen, deren Sprecher ich in diesem Augenblicke bin, den Dank der Nation aus und versichere euch des Glückes, das uns in dieser Stunde bewegt, da ihr nun wieder bei uns sein werdet. als Söhne unseres Volkes und Bürger des neuen Deutschen Reiches. Es ist ein stolzes Gefühl, von der Vorsehung zum Repräsentanten einer Nation bestimmt zu sein. In diesen Tagen und in den kommenden Wochen, da seid ihr, meine Deutschen von der Saar, die Repräsentanten des deutschen Volkes und des Deutschen Reiches.
90% für Deutschland, 90% für Hitler. Bei 98% Wahlbeteiligung wollen tatsächlich alle zu Hitler? Wo sind seine Gegner? Wo sind seine Gegner?
Es waren zu wenige. Und selbst in den eigenen Reihen, also wenn wirklich alle Anhänger der Kommunisten und alle Anhänger der SPD für Status quo gestimmt hätten, wäre die Zahl ja viel höher gewesen. Haben sie aber nicht. Man muss sagen, Nationalismus war das Stärkste. Man wollte nicht länger von Frankreich fremdbestimmt werden. Das war der Eindruck, der entstanden ist. Und man wollte unbedingt heim ins Reich. Das war das stärkste Motiv. Alles andere war sekundär.
Die Historikerin glaubt sogar, vor 1933 hätten die Menschen im Saargebiet zu 100% für die Rückkehr zu Deutschland gestimmt. Kaum jemand habe geahnt, was danach passieren sollte.
Wir müssen ein bisschen aufpassen, wenn wir uns diese Jahre anschauen. Wir denken immer vom Ende her. Wir wissen, wie das Dritte Reich geendet ist mit der Katastrophe des Weltkriegs, Zweiten Weltkriegs, 60 Millionen Tote und der Shoah. Das war damals noch nicht abzusehen.
Am 17. Januar, kurz nach der Auszählung der Stimmen, beschreibt die Saarbrücker sozialdemokratische Zeitung Deutsche Freiheit die Stimmung an der Saar.
Es scheint, als sei alle Vernunft in einem Meer von Fahnen, in einer tosenden Brandung von Rufen und Gesängen untergegangen. Die sonst etwas steifen Saarländer sind in einer Raserei, die wirklich aller Beschreibung spottet. In dieser Flut stehen die Funktionäre der Volksfront in eherner Ruhe. Bewundernswert, wie sie der Massenpsychose trotzen, die auch die des 30. Januar 1933 in Berlin weit übertrifft. Mitten in dem Trubel ihrer Gegner versammelten sich im Saale der Arbeiterwohlfahrt die Getreuen der Volksfront. In diesem Raum, der so manche begeisterte Kundgebung gesehen hat, sprach Max Braun zu den Männern und Frauen, die aus übermenschlichen Anstrengungen von Monaten abgekämpft sind wie er. Von diesen Kämpfern weiß jeder, dass er sein Letztes hergegeben hat für Deutschland und gegen Hitler. Und jeder bleibt unerschüttert in dem letzten Willen, so oder so den Kampf fortzusetzen.
Es ist die letzte Ausgabe der Deutschen Freiheit, die erscheint. Denn die Pressefreiheit war im Deutschen Reich schon abgeschafft. Viele Hitler-Gegner verlassen das Saargebiet fluchtartig. Historiker nennen Zahlen zwischen 4.000 und 12.000. Unter ihnen ist auch Familie Bernhard aus Saarbrücken.
Ja, mein Vater ist unmittelbar danach geflüchtet und landete in Lichon in den Pyrenäen in einem Auffanglager. Und dann haben die Nazi-Behörden angefangen, Druck auf meine Mutter auszuüben, dergestalt, dass sie gesagt haben, sie solle dafür sorgen, dass ihr Mann zurückkäme, sonst würde man ihr die Unterstützung kürzen. Und meine Mutter hat sich darauf nicht eingelassen irgendwie und ist dann am 17. Februar mit meiner Schwester, 3 Monate alt damals, im Kinderwagen und mit mir an der Hand nach Saargemünd gegangen und ist dort in den Zug eingestiegen, der bereitstand für andere saarländische Emigranten und dessen Ziel die Stadt Montauban war.
Etwa 6 Wochen nach der Abstimmung wird das Saargebiet offiziell an Deutschland übergeben. Am 1. März 1935 marschieren Hitler und seine Schergen zu Tausenden durch Saarbrücken. Nicht jeder Regimegegner kommt legal über die Grenze nach Frankreich. Französische Truppen weisen manche Flüchtlinge ab. Lore Wolf hilft dabei, diese Menschen illegal aus dem Saargebiet zu bringen. Sie erinnert sich Jahrzehnte später in ihrer Autobiografie.
Aus Saargemünd waren Flüchtlinge angekommen. Hungrig, abgerissen. Ein Elendszug. Hochschwangere Frauen waren darunter. Einige versuchten, sich die Pulsadern aufzuschneiden. Andere hockten auf ihren Koffern und weinten. Viele ließen ihre Habseligkeiten auf der Landstraße liegen und versuchten, über die Grenze zurückzudrängen. Aber ein Zurück gab es nicht mehr. Die Franzosen hatten sie über die Grenze abgeschoben. Wir nahmen die Unglücklichen in unsere Obhut und brachten sie im großen Saal einer Gaststätte unter. Noch am gleichen Abend und die ganze Nacht hindurch brachten wir die Flüchtlinge in kleinen Gruppen über die Grenze nach Forbach. Spät in der Nacht konnte auch ich durch ein Loch in der Friedhofsmauer ins zweite Emigrationsland nach Frankreich schlüpfen. In der Morgenfrühe überschwemmten die Hitlerhorden das Saargebiet.
Lore Wolf schlägt sich illegal in Frankreich durch. Sie taucht in Paris, später in Forbach, unter und engagiert sich weiter im Widerstand gegen die Nationalsozialisten. 1940 erobern deutsche Truppen Frankreich. Familie Bernhard, inzwischen ist das dritte Kind zur Welt gekommen, ist im unbesetzten Teil aber noch weitgehend in Sicherheit. Das ändert sich zwei Jahre später, als die Deutschen ganz Frankreich besetzen.
Von dem Tag an war mein Vater praktisch für uns verschwunden. Von dem Tag an lebte er illegal, war nur ganz, ganz selten bei uns zu Hause zum Besuch, um mal Wäsche zu tauschen und so Sachen. Und für den Fall, dass da Gefahr im Verzug gewesen wäre, hatte man einen Fluchtweg ausgekundschaftet, aber es ist nie dazu gekommen.
Das Ehepaar Bernhard engagiert sich in einer deutschsprachigen Widerstandsgruppe. Im Laufe des Krieges wird die Familie auseinandergerissen. Sohn Horst kommt zur Sicherheit bei Bekannten unter.
Aber wir hatten mit meinem Vater vereinbart, dass wir uns jeden Samstag treffen würden, was im Grunde genommen unmöglich war in Zeiten der Illegalität. Das war von meinem Vater, war das eine sehr gefährliche Zugabe, die er gemacht hat. Und wir haben uns dann jeden Samstagmorgen auf einem der Hauptboulevards in Agen getroffen. Ich bin in einer Richtung auf dem einen Bürgersteig in eine Richtung gelaufen, mein Vater auf dem gegenüberliegenden Bürgersteig, war ein großer Boulevard, gegenüberliegenden Bürgersteig in der anderen Richtung. Wenn wir uns gekreuzt haben, haben wir uns angeguckt und zugelächelt. Und da hat jeder gewusst, es ist alles mit dem Vater in Ordnung oder mit mir auch in Ordnung.
Horst Bernhard und seine Eltern und Geschwister überleben den Krieg. Die Verwandten des Vaters sind entweder emigriert oder in Konzentrationslagern ermordet worden. Dennoch will er zurück in seine saarländische Heimat und beim Wiederaufbau helfen, denn viel ist davon nicht mehr übrig.
Und für uns war das ein traumatisches Erlebnis auch. Die Bahnhofstraße sah damals aus, in der Mitte ein Gleis für die Straßenbahn. Auf beiden Seiten des Gleis ein Trümmerberg, so lang wie die Bahnhofstraße war, bis zum St. Johanner Markt konnte man gucken. Und auf der Seite von dem Trümmerberg ein Trampelpfad für die Fußgänger. Und wir kamen aus einer Gegend, wo zwar Besatzung war, wo Krieg war, aber wir hatten keine Zerstörungen erlebt. Insofern war das für uns etwas ganz Fremdes.
Horst Bernhard, der zur Tarnung den Namen Henri angenommen hatte, wächst bis dahin als französischer Junge auf. Saarbrücken, das Saarland, Deutschland sind ihm und seinen Geschwistern unbekannt.
Wir konnten kein Wort Deutsch. Für meine Eltern war das praktisch die Rückkehr in die Heimat. Aber für uns Kinder war das fremd. Zum Glück gab es in Saarbrücken dann durch die französische Besatzungsmacht ein französisches Gymnasium, das Marschallei-Gymnasium. Dort habe ich mich dann eingetragen. Dort wurde mir wieder mein richtiger Vorname Horst zugeschrieben. Also die haben den Namen Henri, mit dem ich mich eintragen wollte, durchgestrichen und gesagt, das stimmt nicht, ihre Geburtsurkunde lautet der Horst. Für uns Kinder war das insofern schwierig, weil wir in der Zeit, wo wir zur Schule gingen, im Grunde genommen Franzosen waren. Und nach der Schule haben wir in einem deutschen Haushalt gelebt.
Die Saarabstimmung ist ein Schicksalstag für die Menschen und die Region. Viele können sich nur durch Flucht ins Ausland retten. Einige sind nach dem Krieg wieder in ihre Heimat zurückgekommen, wie zum Beispiel Horst Bernhard. Nach einem Studium in Dresden kehrt er wieder nach Saarbrücken zurück. Hier lebt der 92-Jährige auch heute noch und berichtet von seinen Erlebnissen in Emigration und Krieg. Friseurmeister Stefan Blau übergibt sein Geschäft schon vor der Rückgliederung der Saar an seine Kinder. So will er Schaden davon abwenden. Blau organisiert auch während der nationalsozialistischen Herrschaft geheime Treffen von Gegnern des Regimes. Diese bleiben unentdeckt und er überlebt den Krieg. Stefan Blau stirbt 1964. 1945 kommt in der Evakuierung in Thüringen seine Enkelin Annemarie zur Welt, die bis heute in Püttlingen lebt und die Geschichte ihres Großvaters erzählt.
Oui,
Lore Wolf wird im besetzten Frankreich an die Gestapo verraten. Sie überlebt die Haft in Zuchthaus und KZ und gehört später zu den Gründerinnen der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes. Sie stirbt 1996 hochbetagt in ihrer Heimatstadt Frankfurt am Main. Der SPD-Vorsitzende Max Braun flüchtet nach Paris und später nach London, wo er aus dem Exil heraus gegen die Nationalsozialisten agitiert. Kurz vor seiner geplanten Rückkehr nach Saarbrücken im Sommer 1945 stirbt er an einem Hirnschlag. Pater Hugolinus Dörr ist im Saargebiet heftigen Angriffen ausgesetzt und flieht noch vor der Abstimmung nach Frankreich. Mit Kriegsbeginn 1939 wird er dort interniert und nach Beginn des deutschen Frankreich-Feldzugs 1940 unter ungeklärten Umständen nahe Dijon ermordet. »1935, als die Saar zu Hitler ging. Ein Land und Leute von Jimmy Both gibt's auch in den Podcasts und auf sr3.de.«
»SR3 Saarlandwelle. Land und Leute.« »SR3.« Regionale Features auf SR3. Immer sonntags um 12.30 Uhr und als Podcast auf sr3.de.«